Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Mama, es geht mir so schlecht, wenn Kinder psychisch krank sind, von Carina Schröder.
Ich habe mich zurückgezogen, wie gesagt, und das ist etwas, obwohl ich selbst wusste, das hättest du gar nicht machen müssen. Du hättest einen anderen Weg gehabt, den zu gehen, und du hast es nicht gemacht und du bist im Endeffekt selbst dran schuld, dass es so weit überhaupt erst gekommen ist.
Savannah hat sich diesen Namen ausgedacht, will anonym bleiben. Sie ringt am Esstisch um jedes einzelne Wort, erlaubt sich kleine Denkpausen, um nicht die Fassung zu verlieren. Selbst die Tränen bleiben nur in den Augen stehen. Keine darf über das Gesicht der 15-Jährigen kullern.
Meiner Meinung nach, und da ändert sich meine Meinung nicht, bin ich selbst dran schuld.
Schuld an ihrer Krankheit? Schuld, dass sie schwieg, frage ich mich. Ich treffe Savannah das erste Mal. Es ist April 2020. Vorher hatten wir nur einmal kurz miteinander telefoniert. Jetzt sitzen wir in der Dachgeschosswohnung eines Plattenbaus am östlichen Rand Berlins und wollen reden über Savannah und ihre seelische Gesundheit. Ihre Eltern sitzen mit am Tisch. Sie begegnen mir sehr herzlich. Und trotzdem bekomme ich schnell mit, mir schaut Savannah beim Erzählen in die Augen, während sie ihren Eltern nur kleine Seitenblicke zuwirft.
Ja, dass dann angefangen hat, dass ich Alkohol konsumiert habe und das über einen längeren Zeitraum und öfters. Und dann fing das auch mit einer Selbstverletzung an und auch mit Gedanken, Suizidgedanken.
Um zu verstehen, was mit Savannah passiert ist, müssen wir ein Jahr zurückspulen. Anfang 2019.
Ich hatte anfangs mehrere Symptome wie Übelkeit, Erbrechen, konnte viele Sachen nicht mehr essen, Schmerzen sehr im Bauchbereich. Und ich bin dann von Arzt zu Arzt, MRTs, Blutabnahme, Sonographie, Krankenhäuser und so weiter.
Schule, Freunde oder ihre Hobbys. All diese Dinge wurden nebensächlich für Savannah. Die Schmerzen und die vielen Arztbesuche überdecken alles. Im November 2019 wird schließlich eine chronische Blinddarmentzündung entdeckt. Nach der Blinddarmoperation sind die körperlichen Schmerzen zwar weg, an ihre Stelle treten seelische. Savannah zieht sich immer mehr zurück, redet kaum, ist tief traurig.
Und ich habe es so hingenommen, weil ich dachte, das ist normal, man ist nun mal so manchmal. Und vor allem auch in so einem Alter und als Jugendlicher. Aber dann wurde es halt schon schlimmer und das hat sich alles gehäuft, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, da ist irgendwas ist nicht richtig, das ist nicht nur traurig sein, sondern mehr.
Irgendwann entdeckt Savannah den Alkohol für sich. Jeder Schluck hilft gegen die Traurigkeit, jeder Rausch beim Vergessen. Auch die Eltern bemerken, ihre Tochter verändert sich. Anfang 2020 kommt sie schließlich mit einem großen Pflaster am Arm nach Hause.
Das erste Mal, als sie dann tatsächlich mir mit diesem Pflaster stand und ich sie dann darum gebeten habe, dieses abzumachen und mir das zu zeigen, da war es Tatsache ein Schock. Weil es definitiv ersichtlich war, dass es nicht, oh, ich habe mich mal eben beim Rasieren geschnitten, sondern das sah wirklich nach Absicht aus. Der nächste Moment ist natürlich, was müssen wir jetzt tun? Ich muss dem Kind ja irgendwie helfen, da scheint irgendwas ja nicht in Ordnung zu sein, sonst würde sie das nicht machen.
Bist du vielleicht auch ganz froh, dass deine Schwester und deine Mutter das gesehen haben? Also in dem Moment war das bestimmt überhaupt nicht schön, aber es hat dich so ein bisschen gezwungen, was zu sagen?
Um ehrlich zu sein, weiß ich es nicht, aber wenn ich so zurückblicke, schon. Auch wenn ich mich sehr gezwungen gefühlt habe, dass es gezwungen ist, jetzt zu reden und was zu sagen, auch wenn ich es nicht wollte. Und das für mich einfach sehr schlimm war und emotional und traurig, es einfach auch übers Herz zu bringen, sowas seiner Familie, seinen geliebten Menschen zu erzählen.
Schnell wird klar, Savannah braucht dringend Hilfe. Freiwillig geht sie in die Berliner Vivantes-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Für 6 Wochen, stationär.
Ich habe 2 Diagnosen bekommen. Das ist einmal die Diagnose ADHS und die hauptsächlichste Diagnose, sage ich mal, ist Depression, eine mittelgradige depressive Episode.
Ich besuche die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Berlin-Neukölln. Möchte mir ansehen, wo Savannah Hilfe gesucht hat.
Nächste Haltestelle, U-Bahnhof Johannisthaler Chaussee.
Und ich lerne, durchschnittlich 20% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland zeigen einmal während ihres Aufwachsens Verhaltensauffälligkeiten und psychische Probleme. Um die 6% von ihnen sind schwer krank, leiden unter Depressionen, Essstörungen oder Angststörungen. Und das ist so schlimm, dass sie eine Behandlung in einer Einrichtung brauchen. Es ist ein großes Gelände. Alle Gebäude sind rot geziegelt. An ein Krankenhaus erinnern nur die Ärzte in den weißen Kitteln, die mir entgegenkommen. Innen erinnert die Vivantes-Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie eher an eine alte Schule mit kleinen Klassenzimmern. Chefärztin Jonsche Isert führt mich durch die Klinikräume.
So, das ist nämlich unser Auszeitraum, unser Ruheraum. Und der ist sehr schön, weil der gepolsterte Wände hat, kann man hier drinnen mit einem Ball werfen.
In ihrem Büro angekommen, schweift der Blick der Chefärztin während unseres Gesprächs immer wieder zur Uhr an der Wand. Jonsche Isert hat einen straffen Zeitplan, nicht nur heute. Sie erzählt mir, für PatientInnen wie Savannah sei es nicht nur wichtig, ihre Diagnose zu kennen, sondern vor allem diese Diagnose auch zu verstehen.
Da geht es weniger darum, dass Kinder oder Jugendliche sagen, ich bin depressiv, ich möchte, dass sie das wegmachen, sondern es geht eher darum, dass wir uns um Einschränkungen kümmern. Und dann versuchen wir sozusagen daran zu arbeiten, ich möchte mehr Freude im Leben haben, ich möchte meine Freunde wieder treffen, ich möchte wieder Sport machen und möchte irgendwie mehr aktiv am Leben teilhaben und nicht immer alleine zu Hause im Bett rumliegen.
Bis eine Diagnose allerdings feststeht, vergehen oft Wochen. Die Behandelnden lernen die Kinder und Jugendlichen kennen, lassen sie Fragebögen ausfüllen, Rollenspiele spielen. Auch die Eltern, die Freundinnen und Freunde und die Lehrerinnen und Lehrer der Kinder werden zu Gesprächen eingeladen. Aber Umwelt und Umfeld sind nicht alles. Einige Menschen haben auch eine genetische Veranlagung für bestimmte psychische Erkrankungen.
Mir ist aufgefallen, ich spreche immer von Erkrankungen, Sie immer von psychischen Störungen. Vielleicht können wir die Begrifflichkeit noch mal klären.
Ja, ich finde halt, dass Erkrankung heißt, du bist krank, ja oder nein. Bei Störung würde ich sagen, es ist etwas, was sich auf einem Kontinuum befindet, zwischen sozusagen weniger gestört, kaum gestört, dann ein bisschen mehr gestört, sehr gestört. Und ich finde, dass wir uns alle auf so einem Kontinuum befinden, zwischen sozusagen psychisch gesund und psychisch krank.
Neben der Tagesklinik gibt es auch eine Station, wo die Kinder und Jugendlichen einziehen, für längere Zeit. Unterteilt wird hier aber nicht nach Störungsbildern, sondern nach Altersgruppen.
Die haben sozusagen ein gemeinsames Rahmenprogramm, wann sie frühstücken, wann sie zur Schule gehen, nachmittags Ausflüge oder Veranstaltungen. Und dann gibt es aber natürlich ein individuelles Therapieprogramm, wo dann halt Einzelstunden mit der Einzeltherapeutin sind oder Gruppentermine nochmal zu sozialem Kompetenztraining oder mal eine Einzelstunde in Kunst, eine Einzelstunde in Musik.
Ich muss an Savannah denken und wie sie ihre Zeit hier erlebt hat.
Das hat mir auch in der Behandlung mit sehr gut geholfen. Dadurch, dass ich wusste, da sind auch Patienten, die haben dasselbe oder haben sowas in der Art auch schon mitgemacht und durchgemacht. Und es war einfach auch einfacher für mich, weil man mit den Leuten reden konnte. Oder man sich auch austauschen konnte mal und die einen verstanden haben.
Nach 6 Wochen kann Savannah die Klinik wieder verlassen. Im Gepäck hat sie sogenannte Skills, die ihr helfen sollen, sich selbst besser zu spüren. Darunter Knete, an der sie ihre Gefühle ablassen kann. Oder Bälle, die mit Stacheln übersät sind und sie oberflächlich Schmerz spüren lassen, wenn sie das Bedürfnis danach hat.
Wenn ich jetzt jemand fragen würde, ob du keine Depressionen mehr hast, was sagst du dann?
Ich sage, nur weil ich in einer Behandlung jetzt war, einer klinischen Behandlung, heißt es nicht direkt, dass ich keine Depression mehr habe. ich habe Depressionen und die werde ich auch noch eine Zeit lang haben.
Kennengelernt habe ich Savannah kurz nachdem sie aus der Klinik entlassen wurde. Ganz zu Hause angekommen war sie damals, im April 2020, noch nicht. Klar, ich bin auch nur die Fremde mit dem Mikrofon. Doch auch Corona machte Savannah schwer. Schule findet gerade nur online statt. Und eigentlich wollte die 15-Jährige dort allen persönlich von ihrer psychischen Störung erzählen. Aber das fällt nun aus. Es gibt keinen richtigen Alltag. Das macht vor allem Menschen mit psychischen Störungen zu schaffen. Doch ihre Familie tut alles, um ihr zu helfen. Allen voran ihre Mutter.
Ich war selber 2 Jahre in psychologischer Behandlung, auch mit Depressionen. Und das war eigentlich sogar ziemlich schnell nach der Geburt unserer Tochter. Ich fühlte mich müde, überfordert und bis man dann selbst irgendwie merkte, irgendwas stimmt da nicht, das ist doch was anders. Da war ich dann auch 2 Jahre in Behandlung, habe auch Antidepressive bekommen.
Doch dieses Verständnis hat auch einen hohen Preis. Savannahs Mutter fragt sich, ob sie für die psychische Störung ihrer Tochter verantwortlich ist. Das Gefühl von Schuld treibt die ganze Familie um. Savannah fühlt sich schuldig, weil sie eine Störung hat. Ihre Mutter fühlt sich schuldig daran, dass Savannah die Veranlagung dafür vielleicht von ihr geerbt hat.
Also wir wissen, dass etwa von den psychisch erkrankten Erwachsenen, von den Kindern 50-70% im Laufe ihres Lebens selbst erkranken. Das ist mehr als jeder Zweite. Das heißt, es ist als Risikofaktor unglaublich hoch.
Rike Oelkers-Achs hat genau deswegen das Familientherapeutische Zentrum in Neckargemünd bei Heidelberg gegründet. Weil der Risikofaktor einer psychischen Störung oft fast schon buchstäblich in der Familie bleibt.
Zu uns kommen Familien nach einer langen Leidensgeschichte meistens. Es kommen Familien, die in unserem Versorgungssystem nicht guten Platz finden. Meistens sind Eltern und Kinder psychisch erkrankt und da gibt es fast keine Möglichkeiten, gemeinsam aufgenommen zu werden.
Die psychische Störung der Eltern beeinflusst die Kinder massiv, betont die Kinder- und Jugendpsychiaterin. Los geht es meist schon, wenn Kinder noch ganz klein sind.
Das Baby, das strampelt, rabbelt und guckt der Mutter ins Gesicht. Und wenn es dann in nur Leere guckt oder nur Verzweiflung oder Traurigkeit und überhaupt keine Antwort seiner eigenen Impulse kriegt, dann ist das Baby ja nicht in der Lage zu sagen, die ist jetzt schlecht drauf, wende ich mich an wen anders, sondern das Baby macht dann Schlüsse wie, ich bin falsch oder meine Gefühle sind falsch.
Werden die Kinder älter, übernehmen sie oft die Verantwortung, die ihre Eltern aufgrund der eigenen psychischen Störung nicht erfüllen können. Oder aber es ist so, dass die Eltern sich schuldig fühlen, weil sie ihre Disposition an ihr Kind weitergegeben haben. Die Kinder- und Jugendpsychiaterin Rike Oelkers-Achs bietet Familienmitgliedern eine bis zu 14 Wochen lange Behandlung an, die helfen soll, Beziehungen wieder aufzubauen. Ein stabiles Familiensystem ist einer der wichtigsten Schritte, um auch in Zukunft mit einer psychischen Störung zurechtzukommen. Das merkt auch Savannah, vor allem gegenüber ihrem Vater.
Also, es ist nicht mehr so, wie es noch vor 1,5 Jahren war, unser Verhältnis. Das kann sich eigentlich nur noch ins Positive verändern. Also ins Negative denke ich mal nicht, dass es schlimmer wird oder dass wir uns ganz auseinanderleben, das glaube ich nicht. Aber ich denke mal, es braucht auch noch Zeit und ja, Verständnis auch, dass man sich wieder annähern kann.
Fast 6 Monate vergehen, bis ich Savannah wiedersehe. Mittlerweile ist es Oktober 2020.
Zurzeit geht es mir gerade sehr, sehr gut. Also ich habe keine Probleme, ich bin recht glücklich und komme sehr gut mit allem zurecht.
Savannah wirkt wie ausgewechselt. Sie lächelt viel, lacht an einigen Stellen sogar. Und auch ihre Stimme klingt anders, höher, fröhlicher. Schön also, dass sich was getan hat. Auch wenn Savannah sagt, sie habe noch immer zu kämpfen.
Rückfälle hatte ich. Egal in welcher Hinsicht. Also ich musste Mitte Juni nochmal als Notfall zurück in die Klinik, weil ich hoch selbstgefährdet war. Ich hatte Suizidgedanken und Selbstverletzung. Und seitdem habe ich dann aber ein Antidepressiva bekommen und mir ging es seitdem viel, viel besser.
Es ist und bleibt ein steter Kampf für Jugendliche wie Savannah. Einer, den sie unter Umständen für den Rest ihres Lebens führen müssen. Denn viele psychische Störungen, die ihren Anfang im Kindes- und Jugendalter nehmen, setzen sich im Erwachsenenalter mitunter fort. Warum ist das so? Trotz Therapie, trotz Medikamenten. Und wie wäre es, wenn es bei Menschen wie Savannah gar nicht erst so weit kommen müsste? Gibt es echte Prävention?
Die Sache ist eigentlich die, dass es ganz, 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 ganz wenig Präventionsprojekte gibt für den Bereich. Also Dude ist dafür gedacht, dass Kinder lernen, ihre Emotionen zu regulieren und mit ihren Gefühlen besser umzugehen, um so Verhaltensweisen wie zum Beispiel Selbstverletzung oder Drogenkonsum, Essstörungen verhindern zu können.
DUDE steht für Du und deine Emotionen. An diesem Präventionsprogramm haben Alexandra Seidel und ihre KollegInnen in Würzburg 1,5 Jahre getüftelt. Die Grundidee stammt aus der Behandlung von PatientInnen mit Borderline-Störungen. Also von Menschen, die ein gestörtes Selbstbild haben und zu raschen Stimmungswechseln neigen. Bei ihrer Behandlung zeigt sich, dass besonders die Therapien erfolgreich waren, die den Betroffenen helfen, ihre Gefühle in Bahnen zu lenken. Genau das möchte auch das Präventionsprogramm DUDE schaffen, wie es in einem animierten Video erklärt wird.
Gefühle sind mal schön, mal schlimm, mal kompliziert. Eines haben sie aber alle gemeinsam. Man kann sie nicht einfach ein- oder ausschalten. Man kann nur lernen, die Gefühlswellen zu reiten.
Zugeschnitten ist DUDE auf die 6. Klasse, also auf ein Alter von 11 bis 12 Jahren. In 10 Schulstunden sollen die Kinder und Jugendlichen ergründen, was Gefühle sind, wie sich Anspannung aufbaut, wie sie Emotionen regulieren können und auch, wo sie sich Hilfe suchen können.
In solchen Momenten kann es dann helfen, sich vorzustellen, wie jemand anders in der Situation reagieren würde. Es kann eine Freundin oder ein Freund sein, den du schon immer dafür bewunderst, wie gelassen er ist und wie entspannt er ist. Oder auch jemand aus der Familie, der immer einen guten Ratschlag für dich bereithält.
Neben solchen Übungen arbeiten die Psychologen auch mit Rollenspielen, Erklärvideos sowie Einzel- und Gruppenaufgaben. Aber DUDE steht noch ganz am Anfang. Corona hat den MacherInnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch die Studie zum Präventionsprogramm wurde um 1 Jahr verschoben. Insgesamt sollen 3.200 Schülerinnen und Schüler das Programm durchlaufen und dazu jeweils 4 Fragebögen ausfüllen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Damit das Ganze wissenschaftlich ist, soll es eine Kontrollgruppe geben. Die Kinder und Jugendlichen in dieser Gruppe bekommen nur eine Broschüre. Abschließend will man die beiden Gruppen vergleichen, erklärt Marcel Romanus. Aus gutem Grund.
Wir müssen vermeiden, dass Präventionsprogramme dazu führen, dass Kinder, die sonst nicht krank geworden wären, dann plötzlich ein höheres Risiko haben, psychische Erkrankungen zu entwickeln. Das ist nicht etwas, was wir uns nur so theoretisch überlegt haben, sondern es gibt in der Literatur Hinweise, dass manche Präventionsprogramme sogar negative Effekte hatten. Und diese Fehler müssen wir vermeiden.
Für das Team von DUDE kommt es deshalb auch nicht in Frage, dass psychische Störungen direkt angesprochen werden. Sensibilisieren statt pathologisieren. Die Sorge, bei jemandem etwas auszulösen, sei einfach zu groß, betont Marcel Romanus. Der Professor leitet in Würzburg die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und er ist Mitbegründer des Deutschen Zentrums für Präventionsforschung psychische Gesundheit.
Wir haben natürlich enorme Kosten in unserem sozialen Sicherungssystem für die Krankenkassen, aber auch Rente etc. Und wenn man sieht, dass immer mehr Berentungen aufgrund von psychischen Erkrankungen erfolgen, dann muss man sich natürlich auch fragen, lohnt es sich für den Staat, für eine Gesellschaft insgesamt früh präventiv zu agieren, weil dann auch viele Kosten verhindert werden können.
Marcel Romanus sieht das Präventionspotenzial aber nicht nur bei Programmen wie DUDE, sondern durchaus auch bei der Genanalyse.
Die Biomarker von psychischen Erkrankungen zu identifizieren, ist eine ganz zentrale Zukunftsaufgabe, weil die uns dann eine Handlungsanweisung geben. Das heißt, die können uns dann sagen, das ist ein Kind, das hat ein bestimmtes Risiko und dieses Kind braucht besondere Unterstützung, braucht besondere Maßnahmen, braucht besondere frühe Interventionen, damit es eine psychische Erkrankung nicht entwickelt.
Psychische Störungen und Gene. Ein Thema, das Forscher auf der ganzen Welt beschäftigt. In Zukunft könnte es womöglich eine Art Bluttest geben, der zusammen mit anderen Untersuchungen frühzeitig ein Risiko für psychische Störungen anzeigen soll. Savannah und ihre Mutter sehen eine solche genetische Analyse positiv.
Also wenn sowas gehen würde, man das machen kann, hätte ich es wissen wollen. Weil ich finde, man kann sich dann darauf viel besser einstellen und auch damit umgehen, als wenn man das nicht weiß und das auf einmal plötzlich kommt. Und man merkt es ja auch erstmal gar nicht, sondern das entwickelt sich alles selbst und irgendwann merkt man selbst erst, dass es was Falsches. Und dann ist es auf eine Art und Weise irgendwie auch schon zu spät, was zu machen.
Ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt, um dass man früher handeln kann, ohne dass es erst überhaupt schlimmer wird, dass sich das Kind überhaupt so schlecht fühlt und sich so zurückzieht, sondern dass man gleich, wenn Anzeichen da sind, sagen kann, okay, wir suchen uns jetzt Hilfe.
Aber ist das wirklich so? Kann man sich auf eine psychische Störung vorbereiten? Und was bedeutet das konkret, vorbereitet sein? Zumal nicht jeder eine psychische Störung entwickelt, nur weil eine genetische Veranlagung besteht oder das Umfeld schwierig ist. Vorbereiten konnte Savannah sich jedenfalls nicht. Dafür hat sie sich aber vorgenommen, offen mit ihrer Diagnose umzugehen. Ein erster, ein wichtiger Schritt.
Ich kann mich noch daran erinnern, dass du dir vorgenommen hattest, als wir das letzte Mal gesprochen haben, dass du der Klasse erklären willst, was mit dir los ist. Und deswegen wollte ich natürlich noch mal fragen, hast du es gemacht?
Ich habe es gemacht. Und zwar schon direkt am dritten Tag, wo ich wieder in der Schule war. Und ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es war, denn meine Klasse hat sehr, sehr gut darauf reagiert, hat es verstanden und nehme mich weiterhin so hin, wie ich bin.
Auch SchülerInnen aus anderen Klassen sprechen sie mittlerweile an. Was zeigt? Es gibt Bedarf an einem offenen Umgang mit diesem Thema.
Ein Therapeut ist nichts anderes als ein Arzt. Und wenn die Kopfschmerzen haben, gehen die zum Hausarzt. Und ich habe halt psychische Probleme und gehe damit zum Psychologen. Also, ja.
Sagt die heute 15-Jährige und fügt nachdenklich hinzu.
Für mich hat sich das immer angefühlt wie ganz dunkler, schwarzer Raum, wo nur ich drinne bin und kein anderer. Und so sehr ich es auch wollte, Licht in diesen Raum zu lassen, Leute da reinzulassen, es war wie verschlossen. Ich bin da nicht rausgekommen.
Diese Klarheit, diese Offenheit begegnet mir auch bei den Gründern des Vereins Irrsinnig Menschlich e.V. Hier geht es darum, psychischen Störungen das gesellschaftliche Stigma zu nehmen. Der Verein mit Sitz in Leipzig führt seit 20 Jahren Präventionsprogramme an Schulen und Universitäten in ganz Deutschland durch.
Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt und Zielbahnhof Leipzig Hauptbahnhof heute am Gleis 11.
Mitgegründet hat den Verein Manuela Richter-Werling.
Das mache ich mit Leidenschaft, weil ich selbst betroffen bin. Und weil ich eben auch mit einem psychisch kranken Bruder aufgewachsen bin, der also in der Schulzeit schon krank geworden ist, sich leider dann mit 56 suizidiert hat. Also ich auch sehr viel persönliche Erfahrungen habe. Und ich denke, das ist das schönste Thema der Welt, wenn man sich für seelische Gesundheit engagiert.
Verrückt, na und? Heißt eines der Programme aus Leipzig und richtet sich speziell an Jugendliche im Alter von 14 Jahren. Zusammen mit den Jugendlichen wird darüber geredet, was sie über psychische Störungen wissen, ob jemand von der Familie oder Freunden betroffen ist und wie diesen Menschen geholfen werden kann. Alles geschieht im Dialog. Vorträge gibt es keine. Das Besondere an Verrückt, na und? Ist, es geht immer ein Experte in die Klassen, also ein Arzt, Psychologe oder Sozialarbeiter, immer zusammen mit einem Menschen, der selbst eine Störung hat oder eine Störung bei den eigenen Eltern erlebt hat.
Was am meisten nachgefragt wird, sind nicht die Symptome einer Krankheit oder wie die behandelt wird, sondern haben deine Freunde zu dir gehalten? Hat deine Familie zu dir gehalten? Weil das ist das Kernthema. Wenn man seelisch krank wird und wenn man chronisch krank ist, dann gerät man fast immer durch diese Stigmatisierung in die Isolation.
Angst, dass einzelne Jugendliche durch den Kurs angestoßen werden, also getriggert werden, selbst eine psychische Störung zu entwickeln, hat Manuela Richter-Werling nicht. Vielmehr sitze das Thema sowieso schon in den Klassenzimmern.
In jeder Klasse gäbe es einen Schüler, eine Schülerin, die erste Anzeichen für eine psychische Störung zeigen oder deren Eltern selbst eine psychische Störung haben. Auch Selbstmordgedanken seien keine Seltenheit. Ein falsches Schamgefühl oder Unsicherheiten würden eher dafür sorgen, dass die Jugendlichen die Stigmatisierungen einfach übernehmen, glaubt die Leipzigerin.
Wissen, Aufklärung und Kontakt, das ist die einzige Strategie, die belegt ist, dass es zur Vorbeugung von psychischen Erkrankungen nützlich ist. Es gibt kein Drumherumreden.
Begleitende Untersuchungen der Universität Leipzig bestätigen den Erfolg des Programms. Vor allem in Bezug auf die eigenen Ziele. Das zeigt eine Evaluationsstudie mit Fragebögen aus den Jahren 2008-2009, sagt Maria Koschik.
In dieser Hauptevaluationsstudie wurde geguckt, ob sich das Hilfesuchverhalten geändert hat, ob sich die soziale Distanz verändert hat und Stigmatisierung. Also die waren ganz nah an diesem Rational des Programms dran. Es wurde jetzt weniger geguckt, wie war es eben mit Depressionen, mit Angst. Also es wurde keine Diagnostik oder irgendwas gemacht.
Es wurden also nur allgemeine Effekte auf die Jugendlichen gemessen. Spezielle Krankheitsbilder wurden nicht untersucht, erklärt die Psychologin weiter. Sie arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozialmedizin, Arbeitsmedizin und Public Health der Universität Leipzig und kennt alle Untersuchungen rund um den Verein. Die Psychologin weiß daher auch, dass die Effekte auf die Schülerinnen und Schüler nach einem halben Jahr nicht mehr so stark sind.
Grundsätzlich ist es ein schwieriges Feld. Generell sind einfach in der Forschung, was so psychische Erkrankungen betrifft, Langzeitstudien immer schwierig zu machen. Weil man dafür eben die entsprechenden, wenn man Projektgelder beantragt, ja auch einen entsprechend langen Zeitraum dann beantragen müsste. Und dafür Finanzierung zu kriegen, ist sehr schwierig.
Die Bandbreite, um präventiv gegen psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen anzugehen, ist dann doch enorm. Angefangen bei allgemeiner Aufklärung über die Stabilisierung des familiären Umfelds bis hin zu gezielten Programmen. Das ist alles wichtig, keine Frage. Aber man darf nicht vergessen, gerade bei Jugendlichen verändert sich vieles. Die Pubertät sorgt für Umbruchsstimmung. Dazu kommen Fragen nach der Zukunft. Die Schule beenden, eine Ausbildung machen oder doch lieber studieren? Kurz, junge Menschen müssen ihr Umfeld sortieren, sich orientieren und zu sich selbst finden. Da kommt nicht alles an, auch nicht das beste Präventionsprogramm. Trotzdem, die Angebote können ermutigen, sich rechtzeitig Hilfe zu holen. Das habe ich während meiner Recherche gelernt. Vor allem auch wegen Savannah.
Versucht, euch selbst zu zwingen, etwas zu machen. Versucht, aus euch rauszukommen. Spielt nichts vor, sondern zeigt eure Gefühle und redet mit Familie, Freunden, denen ihr vertraut seid, denen ihr nahesteht. Und wenn ihr merkt, das geht gar nicht mehr, ihr braucht Hilfe, seht das auch ein.
Seit sie in der Klinik war, seit Savannah weiß, dass sie eine Depression hat, hat sie sich verändert. Sie hat wieder Ziele, möchte nach dem Abitur Erzieherin werden. Und auch die Eltern sind stolz auf ihre Tochter. Mit jedem Tag öffnet sie sich mehr, nimmt wieder am Familienleben teil.
Sie hört und wenn ich dann auch mal sage Nein, was sehr ungewöhnlich ist, akzeptiert sie dies Tatsache mal, wenn man auch mal Nein sagt und sagt, okay, dann nehme ich es so hin.
Savannah hört nicht mehr auf zu lächeln, wenn sie ihre Mutter so reden hört. Es ist ansteckend.
Kannst du dir erklären, warum das dir jetzt wieder einfacher fällt?
Ich kann es mir zwar nicht erklären, aber ich denke einfach, weil ich, seitdem ich in der Klinik war, ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter aufgebaut habe und gemerkt habe, wie schlecht es eigentlich für einen Menschen, für ein Kind ist, das Vertrauen der Eltern oder der Mutter vor allem nicht zu haben. Und seitdem baue ich das mir halt sehr, sehr gut wieder auf und bin sehr, sehr stolz, dass ich es auch wieder habe.
Mama, es geht mir so schlecht, ist ein Feature von Carina Schröder. Regie hatte Roman Neumann, für den Ton verantwortlich war Andreas Stoffels, Redaktion Kim Kindermann.
Thank you.